Jetzt baue ich noch eine Komplikation ein, aber wirklich nur noch die eine. Es ist nämlich gar nicht so, dass ich die ökonomische Gesetzmäßigkeit in der Sphäre einfach auf die laufenden Erträge konzentriert und daraus den marktfähigen Grundstückspreis hochrechnet. Sondern die Sache ist nochmal in dem Sinne spekulativ, dass ich die Rechnung auf die erwartbaren laufenden Erträge in einer Lage richtet. Was ist zu erwarten bei einer regulären Wirtschaftstätigkeit an Angebots- und Nachfrage morgen in dieser Lage auf diesem Stück Boden und die dort errichteten Gebäude? Was ist dann bei der dann herrschenden Angebots- und Nachfragelage an laufendem Ertrag zu erpressen? Und aus diesem spekulativ vorweggenommenen laufenden Ertragswert wird schon für das Aktuelle hergerechnet, was dann wohl der Grundstückswert ist. Der bildet sich also aus erwartbaren laufenden Erträgen als der jetzt schon anzunehmende Vermögenswert des Grundstücks. Das hat eine Konsequenz, deswegen habe ich die Verwicklung überhaupt eingebaut. Die Konsequenz heißt, dann kommt es eben für Immobilienbesitzer und darin besteht überhaupt die Geschäftstätigkeit dieser Sorte Geschäftsleute darauf an, alles dafür zu tun, perspektivisch auf ihren unersetzlichen Fleck Erde möglichst viel und möglichst zahlungsfähige Nachfrage zu locken. Denn dann können sie mit laufend höheren Erträgen rechnen, die verlangen, und können sich schon jetzt ein höheres Vermögen zurechnen und letzteres gegebenenfalls an Gesinnungsgenossen, die dieselbe spekulative Geschäftsrechnung machen, versilbern. Dann haben sie übrigens den spekulativ hochgerechneten Vermögenswert richtig als Geld auf ihrem Konto. Also tun die alles, da kommt es jetzt her, das ist die reguläre Geschäftstätigkeit von denen. Was anderes haben die gar nicht zu tun. Also tun sie alles, die wirklich zahlungsfähigen und von denen möglichst viele zu ihren Mietern und Käufern zu machen. Da kommt es her, diese Investitionen in Gebäude, die bei denen gleich Aufwertungsinvestitionen heißen. Da kommt es her, was jetzt plötzlich so wie eine Neuigkeit Gentrifizierung genannt wird. Es kommt für das Immobiliengeschäft drauf an, Lagen umzuwälzen und dafür zu sorgen, dass dort mehr und vor allen Dingen zahlungsfähigere Mieter und Käufer sich auf diese Grundstücke und Häuser stürzen. Da kommt aber auch das andere her, dass zum Immobiliengeschäft dazugehört, Wohnungen und Häuser zu entmieten und auch eine ganze Zeit lang leer stehen zu lassen. Der kleine Mann denkt, die verzichten ja auf laufende Erträge. Würde ich nie machen. Ja, ist ja klar. Wenn das Geld immer nur in die eine Hosentasche reinkommt, wenn es aus der anderen Hosentasche wieder raus ist, denkt man so. Aber wenn man Geschäftsmann ist im Immobilienmarkt, denkt man anders. Da richtet man sich eben auf die zukünftig zu erreichenden Erträge und den daraus hochspekulierten Grundstücks- und Hauswert. Und den möchte man nicht belasten, dadurch, dass man da immer noch solche Billigmieter drin sitzen hat. Wenn man die hochrechnet, ist das Grundstück ja nichts wert. Also das ist eine Entlastung, das ist eine Befreiung des der Immobilie und des Bodens zum Geschäft für das beides da ist.
Da gehört Beispiele von auch, dass sich da welche verschätzt haben.
Na klar.
Kannst du mal welche erzählen, damit man mal was erfreut ist?
Ja, das ist so, die gibt es, die erste Spekulation dazu, dass man auch mal daneben langt. Aber so richtig erfreulich ist es nicht, weil nach 140 Jahren Kapitalismus ist diese Klasse daran nicht zugrunde gegangen. Also scheint die unterm Strich immer reicher zu werden. Gehört übrigens auch zu dem wirklich Geschäftsnotwendigen bei denen, das ist aber ein Vorgriff auf meinen Staatspunkt, dass zum Immobiliengeschäft politischer Lobbyismus gehört. Ja, da dringt man beim Staat auf Neuzulassung für Neunutzung von den Böden, die im eigenen Portfolio sind. Die Kehrseite davon ist eine Irrsinnigkeit in der Marktwirtschaft, die für sich eigentlich schon gegen das ganze System spricht. Normale Menschen fürchten in der Marktwirtschaft, dass ihr Wohngebiet mit besserer Infrastruktur versehen wird, ein besserer Verkehrsanschluss dahin kommt. Normale Menschen fürchten, dass Wohnungen modernisiert werden, dass Sanierung angekündigt wird von ihrer Bruchbude. Das fürchten die deswegen, weil denen geläufig ist, ohne dass sie wirklich mal gründlich drüber nachdenken, wofür überhaupt Investitionen in Wohnraum stattfinden. Eben dafür. Mehr zahlungsfähige Nachfrager möglichst im Unterschied zu diesen nicht so zahlungsfähigen auf dieses Stück Erde und damit in dieses Geschäft zu ziehen. Schließlich noch schnell diese dritte Geschichte zum Ökonomischen an der Stelle an. Wer kommt auf diesem Markt mit seinem Bedarf und seiner Geldquelle durchaus zielführend, durchaus befriedigend zu Recht und zu seiner Sache, und wer kommt da notorisch nicht zurecht? Es ist ja einerseits so, vor diesem Eigentum an Grund und Boden und vor den Geschäftsleuten, die damit ihr Geschäft machen, sind einerseits erstmal alle gleich. Alle müssen für diese Existenzbedingung an das Eigentum an Grund und Boden zahlen. Und so gesehen, ganz prinzipiell, ist es Immobilieneigentümern auch wurscht, wer sie zahlt, aus welcher Geldquelle diese Nachfrager zahlen. Erstmal gilt das Prinzip, das Eigentum an Grund und Boden nötigt alle zu zahlen und dafür Geld zu verdienen. Übrigens, das Letzte, dafür Geld zu verdienen, das gehört zu den Bestimmungen, tippe ich nachher nochmal beim Staat drauf an, warum Grundeigentum ziemlich unverzichtbar für den Kapitalismus ist. Nämlich in dieser Nötigung Geld zu verdienen. Andererseits, an diesem im Kern monopolistischen Geschäft der Immobilieneigentümer und an dessen Preisen scheiden sich die Nachfrager nach Platz ganz wesentlich und ganz furchtbar wirksam. Die einen Nachfrager, das waren diese unternehmenslustigen Kapitaleigentümer, denen sichert die Einrichtung des Grundeigentums was. Klar, die müssen auch den Preis des Tributs zahlen, aber dafür sichert ihnen die Einrichtung des Grundeigentums was. Die sichert ihnen nämlich den exklusiven Zugriff auf Boden für ihre geschäftliche Nutzung in der Konkurrenz. Und zwar ganz knallhart nach dem kapitalistischen System gesetzt. Exklusiv kann man über ein Stück Boden fürs Geschäftemachen verfügen, exklusiv gegen andere konkurrierende Unternehmen, man muss nur der zahlungsfähigste sein. Der Immobilienpreis ist für die eben Investition in ein, das hatte ich gesagt, von ihnen als Geschäft und Profit fördernden Standort. Und um Anteile an dem Profit, den sie dort machen, da bewirbt sich das Grundeigentum bei ihnen. Der Profit, den sie dort machen, der ist möglicherweise, so kalkulieren jedenfalls diese geschäftstüchtigen Nachfrager, durch den Standort, den sie sich einkaufen, sogar dem Profit der Konkurrenz überlegen. Dann haben sie eben den großen zahlungsfähigen Markt für ihren Verkauf ganz direkt vor sich, wenn sie an der richtigen Stelle ihre Handelsniederlassung hinhauen. Dann sitzen sie an dem Markt für günstige Vorprodukte, ohne große Transportkosten. Und dann produzieren sie dort, wo man am günstigsten an die Arbeitskräfte kommt, die man braucht. Also so kalkulieren die das. Insofern ist der Standort für die selber ein Mittel der Profitsteigerung. In der Frage konkurrieren die um die günstigsten Standorte. Aber sie machen auch von dieser Rechnung abhängig, wo sie bereit sind, welche Preise ans Grundeigentum zu zahlen. Mehr als Anteile an ihrem Profit genehmigen die Grundeigentümer nicht. Zwischen Kapitalisten in Handel, Industrie und Banken und Grundeigentümern besteht also so ein Verhältnis von, naja, einerseits schon ziemlich feindselig, schon ein Konkurrieren, andererseits hat es aber auch was von Kooperation. Die Grundeigentümer bereichern sich daran, dass die anderen Kapitalisten profitsteigernde Standorte bei ihnen kaufen können. Und diesen Markt von Grundeigentümern und eben diesen kapitalistischen Nachfragern gegenüber ist die Nachfrage von Leuten, die bloß wohnen wollen, hoffnungslos nicht gewachsen. Denn die fragen ja bloß was für Konsum nach. Da mag es dann zwar die paar Ausnahmen geben, die sich das locker leisten können. Ja, da gibt es die reichen Vögel, die können für so ein Loft im neu aufgemotzten Kreuzberg als Wohnung mal ebenso aus der Portokasse ungefähr so viel zahlen, wie sonst ein Geschäftsmann dort für ein Großraumbüro bezahlen würde. Die gibt es, aber die sind wirklich die Ausnahmen. Aber selbst bei denen ist erstmal der Unterschied, auch die zahlen bloß für Konsum. Und das ist der Haken. Es ist für die normalen Menschen, die bloß fürs Wohnen bezahlen, eben keine Investition, die für sie Geld abwirft. Das ist eine Bedarfsdeckung bei einer Sache, bei der man nicht Nein sagen kann. Und die Ausgabe ist eine pure Plünderung dessen, was sie für ihren Konsum in ihrem Portemonnaie haben. Plündern ihrer Konsumtionskraft. Die teilweise sogar richtig zweckmäßig betriebene, das habe ich ja angedeutet, Wirkung, die ist eben das immer wieder vorgenommene Verdrängen von normalen Mietern, die bloß für ihr Wohnen Platz brauchen, durch das Geschäft mit den zahlungsfähigeren, auch Mietern für Wohnen, aber vor allen Dingen eben für Geschäft. Und das ist es, was eigentlich seit Ewigkeiten im Kapitalismus als Wohnungsfrage bekannt ist. Und mit schönen Zyklen immer mal wieder sich zuspitzt zu echter Wohnungsnot. Da hat übrigens schon der Engels, ich habe nachgeguckt, 1873 drüber geschrieben, das ist 140 Jahre her, wie das so zugeht, wie so ganze Wohnviertel, in denen die Leute vorher in ziemlichen Drecklöchern als Mieter gehaust haben, umgekrempelt werden, vom Staat zum Teil übrigens gefördert, als wir machen unsere Städte gesünder. Und dann zieht er hinterher das Geschäft und die Reichen ein. Übrigens nur dann, wenn das den Mittelstand trifft. Auch das hat der Engels schon damals rausgekriegt und hat ein bisschen drüber gegiftet. Nur dann wird es überhaupt zu einem öffentlich kritisierten Thema. Er hat geschrieben, die Wohnungsfrage, wenn die öffentlich bekannt wird, dann sind meistens die Reicheren auch mit betroffen. Dass das normal immer dieses Verdrängungsverhältnis ist, das gehört zu den Grundtendenzen in einer kapitalistischen Marktwirtschaft und von den Quellen dieses Gegensatzes, dass da eben Eigentum auf der einen Seite, Eigentum an Grund und Boden, aber auch an Fabriken, Handelshäusern und Banken, kollidiert mit Leuten, die von Lohn, für Lohn leben müssen. Dass das der Gegensatz ist, der da kracht. Davon redet keiner. Übrigens, es gibt wirklich bei durchaus vorhandener Aufregung über die Lage am derzeitigen Wohnungsmarkt eine Konsequenz nicht. Ich habe sie jedenfalls nicht gehört. Es gibt nirgendwo eine Stimme, die sagt, dann müsste es halt Löhne geben, mit denen man sich das Mieten und Häuser kaufen leisten kann. Es wäre übrigens, wenn das eine Gewerkschaft vortragen würde, eine kreuzbrave gewerkschaftliche Forderung. Es wäre ja nicht mal die Forderung nieder mit dem Lohnsystem. Stattdessen, und damit mogel ich mich in mein zweites Kapitel rein, gibt Beschwerde in Sachen Wohnungsfrage. Und die ist überwiegend ein einziger Ruf an den Staat. Der soll das in Ordnung bringen. Ich stichel mal an der Stelle. Das ist sogar bei denen ein Ruf nach Staat, die da gar nicht auf den Staat setzen, sondern sagen, das Recht auf Wohnen, das muss man selber in die Hand nehmen. Aber auch die sagen, eigentlich müsste der Staat. Nur weil er es nicht tut, treten wir jetzt in Ersatzhandlung. Keiner will sich beschweren, dann mache ich weiter. Also werfe ich die Frage auf, was sichert denn der Staat, wenn er den Wohnungsmarkt sichert? Achtung, der Einstieg in die Überlegung muss sein, der Staat hat doch längst gehandelt, er sich dem Wohnungsmarkt zuwendet. Der ist doch der Garant des Eigentums. Der garantiert doch überhaupt das Eigentum auch an Boden, an Gebäuden. Er sich dann auch noch der Wohnungsfrage zuwendet. Der Staat mit seiner politischen Gewalt, der ermächtigt überhaupt Eigentümer an Boden. Also da steht die Staatsgewalt dahinter. Das macht ja nicht der schicke Anzug von so einem Immobilienhai. Der Staat mit seiner Staatsgewalt, der ermächtigt überhaupt Eigentümer an Boden aus dem Ausschluss anderer Leute vom Platz, den sie zum Leben brauchen, aus deren Existenzbedingung Geld zu schlagen. Und das ist die Quelle aller Wohnungsfragen. Deswegen steige ich mal so ein. Das will der Staat offenbar. Das Grundeigentum in seiner Gesellschaft herrscht. Warum will er das eigentlich? Ja, der will eben den Boden, über den er die politische Herrschaft hat, sein Territorium, den will er doch flächendeckend für nichts anderes als für kapitalistisches Geschäft. Das nennen die heute Standort. Das ist das Territorium vom Staat wirtschaftlich betrachtet. Das ist dafür da, daraus ein Geschäft und darauf ein Geschäft zu machen. Und deswegen und dafür muss in seiner Gesellschaftsordnung Boden Eigentum sein. Eben damit das gilt, dass die Nutzung von Boden eine Frage ist, haben Eigentümer die Zahlungsfähigkeit, sich den Zutritt zu diesem Boden zu erkaufen. Dann gilt, dass Boden als erstes Mal Geschäftsmittel für Kapital aller Art ist. Das sind nämlich die zahlungsfähigen Eigentümer. Was übrigens die andere Seite einschließt, die anderen Leute, die sind erstmal ausgeschlossen vom Eigentum an Boden, und dieser Ausschluss vom Eigentum an Boden gehört richtig zu den Gründungsakten, zu den konstitutiven Rechtsakten dafür, dass es Kapitalismus überhaupt gibt. Das ist nämlich einer von den eingerichteten Rechtszwängen, ohne sich Geld zu verdienen, ohne sich also nutzbar zu machen bei einem Unternehmen, das einem was dafür zahlt, dass man die Arbeit erledigt, die es von einem verlangt, kommst du hier nicht mal zu einem Dach über dem Kopf. Dass das richtig so ein Herstellungsakt von Kapitalismus ist, das konnte man historisch nochmal beim Anschluss der DDR studieren. Ansonsten liegt das ja meistens schon ganz schön weit zurück. Aber da konnte man es nochmal richtig als Herstellungsakt studieren. Kaum war dieser Osten dem kapitalistischen Westdeutschland angeschlossen, war einer der ersten Akte der Bundesregierung, dort das Grundeigentum wiederherzustellen. Der Staat will also als erstes Mal, und das heißt eben Territorium als Standort für Geschäft, und dafür muss es Grundeigentum sein. Genau diese, ich habe das antagonistische Kooperation genannt, von den Boden- und Immobilienkapitalisten auf der einen Seite und den sonstigen Kapitalisten als Nachfragern auf der anderen Seite. Und im Übrigen ist der Staat ganz unparteiisch und zählt die Geschäftserfolge der einen und die Geschäftserfolge der anderen als sein Wachstum, als sein nationales Wachstum gleichermaßen zusammen. Dass es zwischen denen auch Kollisionen gibt, ist ihm geläufig. Also kümmert er sich drum. Und das Erste, wie er sich darum kümmert, da führe ich jetzt was ein, das brauche ich nach bei der Wohnungsfrage der normalen Leute sowieso normal, ist, der macht halt Raumordnung. Der Staat, der ja immerhin der Garant für alles Eigentum ist, macht da seine hoheitliche Macht geltend und definiert, wie Grundeigentum wo geschäftlich genutzt werden darf. Der grenzt ab. Jetzt bin ich erstmal nur bei den Kapitalisten untereinander. Das sind Gewerbeflächen. Das ist Land für agrarische Nutzung. Das grenzt er ab, legt insofern gewisse Beschränkungen auf, welche Grundstücke man wofür benutzen kann. Da bringt er sogar den Umweltschutz unter. Der ist nämlich seinem Ursprung nach nichts anderes als das Abgrenzen von Eigentümeransprüchen. Es muss ja nicht sein, dass der Profit der Stahlindustrie, der Agrarindustrie, die Kohlrabi gleich so versaut, dass die nicht mehr marktfähig sind. Das wäre ja ein Anschlag aufs Eigentum der Agrarindustrie. Also kann man Gewerbeflächen und Agrarland ja ein bisschen geschickt verteilen im Lande. Das ist dann Eigentumsschutz als Umweltschutz. Und wenn es zu unerwünschten Preissprüngen beim Gewerbeland gibt, dann nutzt der Staat eben seine Raumordnung und erschließt zusätzliches Gewerbeland. Vor allen Dingen aber ist der Staat ein Agent dauernd sich darum aktiv zu kümmern, dass Boden in seinem Land Standort von Geschäft ist, dass sich da Geschäft drauf ballt. Es ist überhaupt die Konkurrenz von allen staatlichen Untereinheiten. Jede Gemeinde kämpft darum, mit Förderung, mit öffentlichen Mitteln, möglichst viele Geschäftsleute aus ihr Industriegebiet zu locken. Dafür wird Infrastruktur erschlossen und so weiter. Das heißt es, Boden soll Standort von Geschäft sein, richtig auch als aktiv betriebenes staatliches Förderungsprogramm. Jetzt komme ich langsam zur Wohnungspolitik. Das macht der Staat alles. Und dabei ist ihm was geläufig. Das heißt, ein Volk habe ich auch noch. Naja, das Volk ist nicht unwichtig für den Staat. Es ist auch eine Quelle. Da baut er sich drauf. Und also braucht das Volk, auf das er sich baut, schon auch irgendwie eine Bleibe. Und wenn er wirtschaftspolitisch den Gedanken weiterdenkt, dann fällt ihm ein, die Unterbringung von hinreichend Arbeitskräfteangebot, genau dort, wo die Kapitalisten ihr Geschäft aufmachen wollen und sollen. Das ist doch ein Wirtschaftsfaktor. Also muss es auch für Kleinverdiener unter dem Gesichtspunkt, die sind das Arbeitskräfteangebot fürs Wirtschaftswachstum, Wohnraum geben. Sogar das ist dem Staat geläufig. Seine Erfolge bei der Förderung des Immobiliengeschäfts, bei der Geschäftsansiedlung, die bescheren seinem lieben Volk nicht nur, wie er es ihm immer verspricht, Arbeit, sondern Wohnungsnöte. Damit treibt er nämlich selber mit die Grundstückspreise und die Konkurrenz um die Flächen in die Höhe. Das ist einem modernen Staat, der seit anderthalb Jahrhunderten Kapitalismus betreibt, ziemlich geläufig.
Kann ich da kurz nachfragen? Ja. Sind die Arbeitskräfteangebote, gibt es ja gar nicht. Sind ja doch viel auch ohne Arbeit, wie auch immer, auf Transferleistung angewiesen. Was denkt der Staat denn dazu? Sollen die Obdachlose werden oder was soll das? Sollen die in die Obdachlosigkeit getrieben werden oder was ist da?
Also einerseits zählt er die durchaus weiterhin zum Arbeitskräfteangebot. Und insofern steht der Staat nicht zu dem Stand, auf dem Standpunkt, die kann man einfach vergammeln lassen. Ja, die behandelt er als potenzielles Zusatzangebot für die Wirtschaft und dafür sollen sie nicht einfach vergammeln. Das macht er allerdings schwer auf deren Kosten. Hartz IV, fordern und fördern, wenig Geld zahlen, hält Leute auf Trab, um es mal mit dem alten Kanzler Schröder zu sagen. Also der gibt ihn nicht auf, der hat wirklich den Standpunkt drauf, warum soll man denn nicht eigentlich aus den vielen Deutschen noch was geschäftlich machen? Und außerdem zählt er sich zu seinem Volk und mit dem hat er noch ganz andere Verwendungsweisen im Auge, für die auch ein Dach über dem Kopf brauchen. Andererseits ist es schon, da komme ich nachher auch drauf zu sprechen, wenn er sie so kurz hält, dann sind die natürlich erst recht den Preisforderungen am Wohnungsmarkt nicht gewachsen. Und bei den Hartz-IV-Lern hat er ja sogar richtig ein Regiment der Zwangsbewirtschaftung eingeführt, wo die überhaupt wohnen dürfen. Da legt er nämlich fest, welche kleinen Wohnungsgrößen er überhaupt aus dem Hartz-IV-Topf zu bezahlen bereit ist, tut die also erstmal in solche Aufbewahrungsstätten für die ganz armen Leute rein. Da gibt es aber jetzt Relativierungen, auf die komme ich ganz am Schluss mal zu sprechen. Gehen wir aber erstmal dem Normalfall nach. Der Staat macht sich das zur Aufgabe. Für sein Volk, auch unter dem Gesichtspunkt Arbeitskräfte, braucht es ein Dach über dem Kopf. kümmert sich drum, aber er kümmert sich eisenhart nach den Grundsätzen seiner Gesellschaftsordnung danach. Und da gilt nun mal, das will er haben, Wohnen und das Bezahlen davon ist Privatsache. Das Geld dafür zu organisieren, ist Privatsache. Wer wohnen will, für den ist die Adresse der einschlägige Wohnungsmarkt und nicht der Staat. Und demgemäß, auf Grundlage dieser Systemprinzipien, betreut der Staat dann überhaupt die Leute mit Wohnbedarf. Halt nicht gegen das Immobiliengeschäft, sondern im Immobiliengeschäft. Und dabei übrigens in der praktischen Gewissheit, dass die Interessen, die da aufeinandertreffen, der Wohnbedarf der Leute mit der schwachen Zahlungskraft und die Monopolbesitzer an Grund und Boden und ihre Immobiliengeschäfte, dass die sich ausschließen. Aber er betreut sie in diesem Verhältnis, im Immobilienmarkt, und zwar mit dem eisernen Willen der staatlichen Macht, dass das zu gehen hat, dass der Wohnungsbedarf der Massen als Geschäft mit ihm durch Immobiliengeschäftsleute zu gehen hat. Das ist der Grundsatz der Betreuung. Und diesen Grundsatz kann man am klarsten an der Elementarform der Betreuung studieren. Die Elementarform der Betreuung heißt nämlich, macht doch einen Vertrag. Wenn ihr wohnen wollt, schließt einen Vertrag, einen Mietvertrag oder einen Kaufvertrag. So ist in meiner Rechtsordnung überhaupt aller Bedarf geregelt. Elementare Betreuung des Staates ist, das soll durch einen Vertrag zwischen Nachfragern, Käufern und Anbietern passieren. Aber, und das ist tatsächlich mitteilenswert, was er nicht sonst bei Verträgen macht, in den Mietvertrag mischt sich der Staat tatsächlich in den Inhalt der Verträge ein. Der hält es für nötig, in Gestalt des Mietrechts politische Grenzziehungen zu machen, wie Mietsteigerung überhaupt gehen darf, und wie sich Vermieter durch Kündigung ihrer Mieter entledigen dürfen.